Was meine Seele stark macht mit Resilienz, das Leben meistern. Zu diesem Thema begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Zu Gast darf ich begrüßen Reinhold Rute aus Wuppertal. Ich freue mich, dass Sie auch heute hier mit in der Sendung sind.
Ja, grüß Gott, Frau Engert.
Ich grüße Sie als lang bekannter, renommierter Seelsorger, Bestsellerautor. Und der Sie auch ein Institut, das Magnus-Felsenstein-Institut für beratende und therapeutische Seelsorge, mitgegründet haben, um hier mal ein kleines Mosaiksteinchen aus Ihrem Leben herauszugreifen. Und Sie sind auch immer noch am Schreiben. Über 140 Titel gibt es schon. Mit einem befassen wir uns heute. Aber Herr Rute, gibt es gar nicht Ruhe. Das werden Sie gleich merken, dass, wenn wir hier spannend miteinander ins Gespräch kommen. Denn, ja, Resilienz, das ist so ein Thema, das kann man eigentlich auch kaum mehr so übersehen. Auch andererseits die zunehmenden Angebote, zum Beispiel sich coachen zu lassen oder sich zu einem erfolgreichen, stressresistenten Lebensstil beraten zu lassen. Und auch auf dem Büchermarkt taucht ein Begriff immer häufiger im Titel der Neuerscheinungen auf. Und das ist das Zauberwort Resilienz. Damit verbunden auch die Frage, wie kann es mir gelingen, widerstandsfähiger zu werden gegen Misserfolge, gegen Angriffe, kurz gegen alle möglichen Pannen und Pleiten? Wie kann ich also mein seelisches Immunsystem aufpäppeln? Denn das ist mit Resilienz gemeint. Dass manche Menschen nun scheinbar von Natur aus einfach besser gewappnet sind gegen Schicksalsschläge im Leben, gegen traumatische Erlebnisse, obwohl sie vielleicht eine geradezu vernachlässigte, traumatische Kindheit erlebt haben, dieser Frage sind Psychologen auch auf der Spur. Und Langzeitstudien haben ergeben, dass Kinder aus Risikofamilien, die unter schweren Bedingungen aufgewachsen sind, nicht automatisch alle Kinder dann auffällig werden. Nämlich ein Drittel der Kinder entwickelten sich erstaunlich gut und sie hatten eine hohe seelische Widerstandskraft. Aber Resilienz ist auch erlernbar, das ganze Leben hindurch. Es gibt offenbar so einige Stellschrauben im eigenen Denken, die richtig justiert, vielleicht korrigiert, aus einer gemeisterten Krise dann auch eine Chance machen können. Und dem wollen wir uns heute hier in dieser Sendung widmen, dem Thema Resilienz, Widerstandskraft, Herr Rute. Das scheint sich auch als neues Modewort so ein bisschen zu etablieren. Was hat Sie denn bewogen, als Bücherschreiber, aber auch sich mit diesem Thema zu befassen, ein Buch darüber zu schreiben? Waren da auch bei Ihnen selber so eigene Strategien der Lebensbewältigung oder auch vielfältige Erfahrungen aus Ihrer jahrzehntelangen Beratungstätigkeit ausschlaggebend?
Ja, Sie haben das schon gesagt, Resilienz, Widerstand entwickeln. Und im Grunde geht es bei diesem Thema um einen sogenannten Paradigmenwechsel, wieder ein Fremdwort, einen Blickpunktwechsel. Und zwar weg von den Problemen in erster Linie, die sind natürlich da. Aber die sollen uns nicht mehr gefangen nehmen. Weg von den Misserfolgen, immer nur gebannt auf die Misserfolge schauen, die es natürlich gibt und die uns aber dann so in Bann ziehen. Weg von den seelischen Störungen, etwas mehr weg von den Belastungen oder von den Pleiten, wie Sie das eben gesagt haben, uns frei machen und nicht darin verhaftet bleiben. Im Grunde ist die Bedeutung des Wortes Resilienz aus dem Lateinischen hochinteressant, nämlich das Wort resiliare, abprallen lassen heißt das eigentlich. Das heißt, ich lasse diese dicken Dinge, die wir jetzt eben da genannt haben, Misserfolge, Probleme, Pleiten und Pannen, abprallen, dass sie uns nicht so beschäftigen, dass wir sie in den Mittelpunkt stellen. Und das interessiert mich natürlich auch als Seelsorger, als Berater, als Therapeut, weil viele Menschen eben so mit diesen Dingen verhaftet sind, dass sie davon überhaupt nicht mehr loskommen. Und ich möchte ihnen helfen, auch als bewusster Christ, in der Kraft Gottes eine völlig neue Sicht der Dinge zu gewinnen und dann eben Widerstandskraft, Sie haben das einige Male schon genannt, zu gewinnen, eine andere Blickrichtung zu bekommen, um mit diesen Dingen besser fertig zu werden.
Das hört sich gut an. Und wer wollte das denn eigentlich nicht, wenn mir irgendwas zustößt, dass ich dann nicht da darin ersticke, sondern dass ich einfach den Blick auf anderes richte, nicht auf das Negative, auch gerade in der Seelsorge, wie Sie sagen, ist das ja auch häufig so eine Praxis, dass man immer am Negativen hängen bleibt. Und das ist aber vom Christentum her eigentlich nicht unbedingt so gemeint, denn es geht ja auch immer darum, die Stärken auszubauen und einmal den Blick auch auf das zu wenden, was ich denn eigentlich auch gut kann. Und folgt man nun dem Tenor Ihres Buches auch, dann ist ja auch Resilienz als seelische Widerstandskraft durchaus erlernbar. Also ich kann einen Blickwinkel einnehmen, entweder auf das Negative oder auf das Positive schauen. Ja, aber ist das, Herr Ruth, ist das tatsächlich so auch für Menschen, die von Haus aus eben nicht so resilient sind, die vielleicht wirklich für die immer das Glas Wasser immer halb leer und nie halb voll ist?
Also, das müssen wir hinführen. Beginnen wir mal mit dem Kritischen, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Natürlich müssen wir hinnehmen, und das ist auch die Realität. Als Berater, als Seelsorger, als Therapeut habe ich ständig mit solchen Leuten zu tun, die zuerst das Negative sehen. Die sich also in das Negative, in Befürchtungen, in kritische Blicke, in diese Negativsicht so verbissen haben, dass sie da nicht rauskommen, die haben es auch schwerer. Mache ich also gar keinen Hehl draus. Aber als Christ kann ich eben sagen und als Therapeut, weg von dem Missgeschick, weg von den Pannen und Pleiten. Welche Ressourcen hast du? Welche Möglichkeiten hast du in dir oder haben sie in sich, die jetzt neu aufgebaut werden können? Ungenützte Möglichkeiten, die bisher geschlummert haben, die derjenige gar nicht gesehen hat, der sich also nur auf das Negative konzentriert hat und schmort eben in diesem Negativen. Nochmal, es gibt eine Reihe Christen auch Nichtchristen, die depressiv sind. Das ist eine Anlage, die diesen Menschen sehr zu schaffen macht. Gar keine Frage. Die brauchen mehr Zeit, die brauchen mehr Hilfe, die brauchen vielleicht auch Medikamente, um das Ganze mit zu stärken. Aber nochmal, Sie haben gefragt, ist das erlernbar? Wir müssen ja alles lernen. Wir müssen ja das Sprechen lernen. Wir müssen das Essen lernen, das Springen, das Tanzen. Jetzt aber auch nochmal Konflikte lösen, miteinander umgehen. Alles müssen wir lernen. Also müssen wir auch umlernen können. Und das ist genau, worum es geht, dass wir den Blick richten, als Christ würde ich jetzt sagen, auch auf den Mut, den uns Gott schenken kann, auf die Hoffnung, die er schenkt, und auch auf die Kraft, die er mir geben kann, mit den Dingen besser fertig zu werden. Die Störungen, die sind nicht weg, aber jetzt aus einem anderen Blickwinkel anzugehen, sodass neue Ressourcen, neue Kräfte, neue Blickwinkel geschärft und eingeübt werden.
Normalerweise ist es ja so, es passiert irgendwas und es passiert jeden Tag irgendwas, was wir nicht vorhersehen, was nicht geplant ist. Also wenn ich in mein Leben schaue, die Tochter hat Geburtstag und da wird sie wieder krank. Das war im letzten Jahr auch schon so. Sie kriegt stark Asthma, kriegt gleich die erste Erkältungswelle mit und liegt mit hohem Fieber da nieder. Alles fällt ins Wasser. Ja, das ist immer die Frage. Jetzt denken wir wieder, oh je, jetzt geht das wieder los. Und dann die ganze Ärzte-Rennerei und so weiter. Man kann natürlich auch sagen, gut, ich lasse mich jetzt eben nicht davon so knicken. Also ich als Mutter bin ja dann eigentlich auch gefordert, mit einem guten Beispiel dann voranzugehen
Genau.
und ja, dann nicht
Und
gleich
wenn
den
Sie
Kopf hängen zu
jetzt
lassen.
greifen wir nochmal das Negative auf. Angenommen, Sie wären jetzt die Mutter, denn Sie haben ja vorhin auch von einer Erforschung gesprochen, dass ein Großteil von Kindern, die auch gar nicht so positiv erzogen worden sind, selbst eine ganz andere Blickrichtung gewonnen haben. Aber nehmen wir Ihr Beispiel nochmal. Da passiert das jetzt. Wenn Sie jetzt aber als Mutter sich hinreißen lassen, ach du liebe Zeit, das ist ja furchtbar. Und Sie würden jetzt Ihren Kindern vormachen, vorleben, was Sie nicht wollen, wie schrecklich das alles für Sie ist und dass das ganze Leben, ich mache das jetzt negativ, also aus dem Gleichgewicht gekommen ist, dann leben Sie, und das ist ja diese Wechselbeziehung, dann leben Sie Ihren Kindern das vor und die fallen auch da rein. Sicher, wenn Sie drei Kinder haben, könnte es sein, dass zwei reinfallen und das dritte sagt, nee, das mache ich nicht mit, ich habe einen ganz anderen Blick und steckt auch wiederum die anderen an, mit dieser neuen Blickrichtung irgendwas ganz anderes zu machen, um mit diesem Dilemma fertig zu werden. Das ist da. Aber, wie gesagt, also Mutter oder Vater oder wer auch immer können sehr ansteckend wirken. Und bitte, es gibt eine ansteckende Krankheit, es gibt aber auch ansteckende Freude. Das wissen wir alle miteinander. Und wieder, da ist auch wieder der Blickpunktwechsel. Ansteckende Krankheit, ansteckende Probleme, ansteckende Konflikte, die wir jetzt leben, oder aber ansteckende Freude.
Ja, genau. Ansteckende Krankheit, das ist ja auch was ganz Klassisches, so im Familienalltag. Also der eine bringt die Magen-Darm-Grippe mit nach Hause und dann weiß man meistens, das geht jetzt mal 6 und das heißt jetzt nur noch waschen und sehr unangenehm. Und ja, dann mag man erstmal die Lefzen hängen lassen, aber man kann sich dann ja auch bewusst entscheiden und sagen, gut, will ich nicht, ich versuche das jetzt einfach anders anzugehen. Herr Rute, wer kommt denn nun eigentlich ungleich schwerer durchs Leben? Also der mit den immer hohen Erwartungen an sich, an andere, ans Leben überhaupt oder... Ja, was sind denn so Eigenschaften, die widerstandsfähige Menschen oder gelassene Menschen ausmachen?
Ja, also, und die Unterschiede sind eben da. Ich mache keinen Hehl daraus, dass in Beratung, Seelsorge und Therapie häufig auch Menschen kommen, die belastet sind, die sich haben belasten lassen, die darin schwelgen, hätte ich beinahe gesagt, und die von ihrem Denken, Fühlen, Glauben, Meinen da nicht richtig rauskommen. Und dann gibt es natürlich, ja, ich könnte sagen, die Lebenskünstler, die Optimisten. Alle Fachleute sagen uns, dass der Optimist besser durchs Leben kommt als der Pessimist. Der Pessimist sieht alles negativ, der Optimist sieht es vielleicht zu rosig. Aber dieses Rosige, wir haben es eben schon gesagt, steckt auch an, feuert ihn selber an, feuert andere an, sodass er immer mehr Wege sieht als der Negativdenker, der immer wieder nur zurück in das Problem, also in den Konflikt und in die Pleite hineinschaut. Das ist genau der Punkt. Also von daher glaube ich schon, dass der Lebenskünstler oder bleiben wir bei uns Christen, der Mensch, der mit Christus lebt, leichter damit fertig wird als andere. Ja, auch Depressive und Schwermütige, also Negative, die haben wir ja auch in unseren Kirchen, gar keine Frage. Aber wenn sie wirklich von Christus, von Gott angesteckt wurden, ist die Möglichkeit, mit den ganzen Dingen besser fertig zu werden, größer als bei den anderen. Das ist schon meine Einstellung.
Und wenn wir dann noch einen Blick mal in Ihr Buch werfen, also was meine Seele stark macht, mit Resilienz, das Leben meistern, so auch der Titel hier der Sendung heute bei uns in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, da heißt es, wo ein Wille ist, da ist ja auch ein Weg. Und das Sprichwort kennen wir alle und Sie leiten ein Kapitel mit diesem Sprichwort auch ein. Ja, aber so einfach scheint es ja dann doch nicht zu sein, dass wir all die guten Vorsätze allein nur deshalb in die Tat umsetzen können, weil wir es so fest wollen. Das haben wir alle schon festgestellt. Noch wichtiger als der Wille scheint aber auch eben das Ziel unserer Handlungen zu sein, das stellen Sie heraus. Und dann zitieren Sie auch den berühmten Wiener Psychiater und Begründer der sogenannten Logotherapie, Viktor Frankl, sinngemäß, dass wir uns nur allzu gerne mit unseren Komplexen, mit unseren Charakterschwächen ausreden und meinen, also in unseren Verhaltensweisen sind wir halt gefangen, da können wir nichts machen. Sie schreiben dagegen dann aber erhellend, ich zitiere Sie, wir glauben, wir können nicht aus unserer Haut. Wir reden uns ein, dass wir zu schwach sind. Wir bilden uns ein, dass unsere Ressourcen zu klein sind. Ist das nun diese sogenannte fatalistische Haltung und spielt die auch eine entscheidende Rolle auf dem Weg zu mehr persönlicher Widerstandskraft, dass sie uns immer wieder daran hindert, weil wir denken, ich kann ja doch nichts ändern, aus mir wird dann auch kein anderer.
Ja, aber das sind wieder, Sie merken immer, wenn wir eine gedachte Mittellinie haben, dann geht es also nach oben positiv und unterhalb dieser gedachten Mittellinie nach unten. Wer also positiv denkt, als Christ, als Mensch, als Optimist, als Lebensfroher, als Lebenskünstler, ist mir egal, wie wir das jetzt nennen wollen, die kommen pauschal mit allen Dingen etwas besser weg. Auch die Christen, die jetzt also wirklich auf die Kraft Gottes, auf den Mut, den ihnen Christus schenkt oder auf die Hoffnung, die sie nicht aufgeben wollen, eine wunderbare Hilfe. Gar keine Frage. Aber wie ist das denn? Ich denke nur mal voraus an Silvester. Dann nehmen sich viele Menschen etwas vor. Das ist also der berühmte Wille oder sie haben Absichten, Vorsätze, dies oder jenes, das muss in meinem Leben anders werden. Ich will abnehmen und so weiter und so weiter. Meine Regel lautet so, je mehr wir uns vornehmen, desto mehr erleben wir am 5., 6., 7., 8. Januar die Pleite, dass das alles herrliche Vorsätze waren, dass wir alle einen guten Willen hatten, aber nichts dahinter. Das klingt ja wunderbar. Ja, wir haben Vorsätze gehabt, wir haben gute Absichten gehabt, wir wollten das, aber im Grunde, wie sagt die Bibel so herrlich, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Der alte Adam, die alte Eva oder wie wir das nennen wollen, Fleisch, jetzt so gesagt, ist schwach. Wir kriegen es nicht hin. Und da liegt das Problem. Und das hat der gute Frankl für meine Begriffe wunderbar. Er war Jude, aber da steckt so etwas auch von uns Christen. Er hat die Hoffnung, im KZ war er ja nie aufgegeben. Ihm wurde das Buch über den Sinn des Lebens gestohlen, weggenommen. Er musste alles neu machen, aber er hat die Hoffnung nicht aufgegeben und die hat ihn bewahrt. Tausende sind im KZ auch umgekommen, manchmal in kürzester Zeit, nur weil die Hoffnungen gestorben waren. Und er ist durchgekommen. Und von daher von ihm dieser berühmte Satz, er sagt also so, der Wille, das haut nicht hin. Der, wie ich es eben versuchte deutlich zu machen, das sind Absichten, das klappt irgendwie nicht. Aber darum hat er das anders formuliert gesagt, wo ein Ziel ist, da ist immer auch ein Wille. Ich selber habe das in meinem Leben erlebt, während meines Studiums, einige Jahre von meiner Freundin weg. Und jeden Tag haben wir uns Briefe geschrieben, aber wirklich jeden Tag. Wir konnten noch nicht anrufen, das gab es ja alles damals noch gar nicht. Und jeden Tag haben wir einen Brief geschrieben. Und wir gehören zusammen. Und das hat uns zusammengeschweißt bei allen Schwierigkeiten. Wo ein Ziel ist, da ist immer auch ein Wille.
Tja, da können wir uns vielleicht heute ein Stück davon abschneiden. Sich Briefe schreiben, sich überhaupt die Muße nehmen und überhaupt also auch mal ein Augenmerk darauf legen, was ist denn wichtig in meinem Leben? Das heißt also, da muss man aber auch erstmal eine Zielgerade haben.
Ja, muss man, richtig, aber immer wieder, und das ist auch, was uns Christen von anderen unterscheidet. Ich bin dankbar, Christ zu sein, und das habe ich eben auch von dem Juden Frankl unter anderem gelernt, dass er eben gesagt hat, Logotherapie heißt ja im Grunde Sinntherapie. Er hat also in den Mittelpunkt seines Denkens den Sinn des Lebens gestellt. Und wir Christen leben doch von einem Ziel, leben von einem Sinn. Das kann ich also ganz offen bekennen. Ich bin in der Kriegsgefangenschaft zum Glauben gekommen und da habe ich den Sinn des Lebens erkannt. Das heißt aber auch, Sinn und Ziel sind nicht völlig deckungsgleich, aber da sind die Gleichsetzungen, würde ich sagen.
Ja, den Sinn erkennen, also den großen übergeordneten Sinn im eigenen Leben und den natürlich auch wieder umzusetzen auf das Tägliche, was täglichen Pflichten, die zu erledigen sind. Und damit kommen wir vielleicht auch zu einem weiteren kleinen Stolperstein. Manche Menschen haben das so verinnerlicht, dass man ewig was muss. Also ich muss jetzt dies, dann muss ich das, ich muss den ganzen Tag über irgendetwas. Ja, der Sinn ist mir schon klar, aber ich muss es ja dennoch alles tun. Ja. Wie kenne ich dann jetzt so als Muss-Mensch aus meiner vielleicht auch selbst auferlegten Sklaverei der ständigen Verpflichtungen herauskommen und die Dinge, ja klar, sie müssen erledigt werden, aber wie kann ich da aus so einem Blickpunktwechsel in mir selber, in meinem Denken vollziehen, dass das mehr aus freiem, aus inneren Wohlwollen herauskommt und sich bewältigen lässt. Denn auch Nächstenliebe, das ist ja auch oft eine bewusste Entscheidung. Das ist ja auch oft mit Überwindung verbunden. Aber es darf nicht alles nur in diesem Muss-Chaos landen.
Also ich mache keinen Hehl daraus, das geht Ihnen so, das geht mir so. Wir ertappen uns dabei, auch ich immer mal wieder, du musst jetzt aber den Brief schreiben, du musst jetzt aber noch den und den anrufen, du musst jetzt aber noch dies oder jenes. Also nur immer, wenn das passiert, erinnere ich mich daran, Reinhold, musst du jetzt wirklich oder willst du das tun? dieses Müssen, da übt ja, was ist das in mir, ein Druck aus, ich bekomme Schuldgefühle, ich tue es nicht letzthin freiwillig, irgendetwas stimmt da nicht. Ich greife Ihr Beispiel auch vorhin mit den Kindern nochmal raus. Da tritt also jetzt irgendwas ein. Und wenn ich jetzt sage, du, was machst du jetzt? Was musst du jetzt machen? Wenn ich jetzt aber fröhlich schaue und weiß, mit Gottes Hilfe und auch mit aller meiner Macht gehe ich da dran, jetzt Wege zu erschlüsseln, Wege zu gehen, damit wir aus diesem Schlamassel oder aus der Krankheit oder was auch immer rauskommen, dann wird mein Blick frei. Ich muss nicht, ich erlebe wieder diesen Blickpunktwechsel. Es gibt Möglichkeiten, es gibt Wege, es gibt Ressourcen, es gibt Möglichkeiten, an die ich glaube, es gibt Hoffnung. Und ich komme aus diesem Müssen heraus. Wie gesagt, ich mache gar keine Hehl daraus. Das erwischt uns eben auch mich immer wieder. Du musst dieses oder jenes tun. Nur ich mache mir dann klar, Reinhold, was machst du jetzt wieder? Welchem Druck, welcher Sklave, Sie haben eben das Wort, wir sind Sklave dann dieser Dinge. Wo, warum bist du jetzt Sklave dieser Dinge?
Ja, das hört sich vielleicht leichter an, aber
ich will
Sie
mal,
sagen
du musst
das ja auch
Satz
ganz
nochmal sagen. Nicht? Also man muss sich mal diesen Satz nur vorstellen. Du musst die Frau heiraten, es bleibt dir nichts anderes übrig. Tja. Verstehen Sie, wenn ein Mensch, ein junger Mensch, ein älterer, an eine solche Muss-Geschichte rangeht, da ist doch die ganze Ehe, alles, was da jetzt passiert, eine einzige Katastrophe, weil wieder der Blickpunkt, du musst die heiraten, du hast da mal Ja gesagt oder irgendwas, wehe, wenn du jetzt woanders siehst. Ich mache mich verrückt. Und da kommen wir auf einen Gedanken, das ist ein Kernpunkt auch dieser ganzen Geschichte. Ich mache mir ja diese negativen Gedanken. Ich mache mich verrückt. So ist das. Nicht die anderen, nicht die Umstände. Ich tue das. Ich mache mich bitter. Ich bin für meine Bitterkeit verantwortlich an dieser Stelle.
Da kommen Sie auf einen ganz entscheidenden Punkt zu sprechen. Wir können uns nämlich hier gar nicht rausreden, jetzt wo wir an dieser Stelle angekommen sind. Da müssen wir einfach merken, also wir, also an uns liegt es. Also wir können etwas ändern, wenn wir das wollen. Aber es ist natürlich unbequem, weil wir es damit auch ein Stückchen in der Hand haben, zu sagen, gut, das ist jetzt alles so. Aber wie gesagt, ich habe mich ja damals bewusst entschieden, ich wollte diesen Mann, ich wollte diese Frau heiraten. Genau. Und ich will es auch jetzt noch. Und ich kann mich also dafür, ich kann mich einfach darum bemühen und dann wird es plötzlich auch alles leichter und besser und Liebe wird wieder, ja, möglich. Also ja. Vieles hängt vom eigenen Denken ab, von der Blickrichtung, auch wenn man immer so sagt, ach, das geht doch alles nicht. Ja doch, es geht. Wir können sofort damit anfangen.
Ja.
Und an dieser Stelle möchte ich auch Sie einladen, wenn Sie gerade zuhören, wenn Sie vielleicht auch, naja, die Tendenz haben, vielleicht ein bisschen im Negativen zu hängen, ein bisschen schwermütig zu sein, zu denken, gut, ich bin so geartet, ich bin ein Apfelbaum, aus mir kann man keinen Birnbaum machen, ja. Aber man kann natürlich schon sehr viel an dem Baum schneiden und ihn veredeln und da lässt sich viel machen. Das übersehen wir vielleicht manchmal, wollen es nicht wahrhaben, denn es wird dann unbequem, weil wir selber etwas tun müssen. Also wir können auch etwas tun und das ist ja eigentlich das Wunderbare. Ja, ich freue mich, Herr Rute, dass Sie zu Gast sind als Bestsellerautor, als Seelsorger, als Ehetherapeut, als Ehemann, als Vater, als jemand, der einfach schon jahrzehntelange Erfahrungen hat im Umgang mit Menschen in der beratenden Praxis, in der Seelsorge und dass sie auch immer noch so, ja, wief sind und gar nicht nachlassen und uns auch vieles mit auf den Weg geben. Nach der Musik geht es hier gleich weiter.
Winter habe ich erfahren, dass es in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt.
Soweit ein Zitat von Albert Camus, dem französischen Dichter. Und es passt so gut zum Thema heute, was meine Seele stark macht, mit der Resilienz, das Leben meistern, hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Enger, zu Gast ist Reinhold Rute. Er ist Seelsorger, Ehetherapeut, Bestsellerautor. Und genau darum geht es, durch die Krise hindurchgehen. Und wenn man da dann am Ende das Licht entdeckt, den, ja, einfach doch einen Blick wahrnimmt, der einen wieder Hoffnung gibt, einen Hoffnungsschimmer sieht, dann kann er das manchmal sehr stark machen, so wie Albert Camus das hier auch ausdrückt. Das kann natürlich auch der Winter sein, wortwörtlich genommen, oder eben auch eine schwere seelische belastende Situation. Und wir haben auch die ersten drei Anrufer. Ich darf begrüßen als erstes Frau Fockinger aus Boerdingen. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie. Hallo.
Ja.
Wie heißt Herr Rute oder Wieger?
Genau, Herr Rute.
Also ich hätte eine Frage. Ich bin auch so ein Negativdenker und das hat mir jetzt einfach angesprochen, auch mit diesem Muss. Ich wohne jetzt schon 40 Jahre in Miete und jedes Mal, ich suche immer wieder Wohnungen. Und da stimmt irgendwas bei mir wieder. Und wenn ich dann Wohnungen also so habe und ich rufe da an bei denen und die haut dann gleich was, da kriege ich wieder Angst im Hintergrund. Irgendwas ist da, wo ich dann keinen Mut mehr habe, um das einfach in Angriff nehmen. Da sind da 150 Ausreden dahinter. Ja, was denn jetzt? Jetzt ist noch was anderes dran und jetzt. Und dann entgeht mir das wieder und dann kriege ich wieder Schuldgefühle, weil diese Sache mir wieder entgeht. Und so geht es immer dann im Kreis wieder rum. Und dann verurteile ich mich aber auch selbst dafür.
Ja.
Das ist eine Katastrophe bei mir in meiner Seele drin. Und das, und diese Angst und diese Schuldgefühle, das habe ich schon ewig. Das, und bin schon mindestens in 7 Therapien war ich. Und es bringt mir einfach nicht viel.
Ja. Also ich will einfach mal so sagen, da gibt es mehrere Dinge. Sie sagen ja, Sie haben mehrere Therapien hinter sich, also Gespräche, die so das nicht gebracht haben. Eine Möglichkeit, ich antworte jetzt als bewusster Christ, aber auch als Therapeut und würde auch sagen, da würde ich unter Umständen auch mal einen Arzt aufsuchen und sagen, hören Sie mal, meine Denke, mein Fühlen, mein Leben ist so eher negativ eingestellt. Können Sie mir auch Tabletten geben, damit meine Stimmung ein bisschen aufgehellt wird? Und dann natürlich, wenn ich Christ bin, auch das Gebet, Herr, da ist es wieder. Ich schaue nur auf das Negative. Ich gehe schon mit Angst oder mit Schuldgefühlen rein und anschließend, genau wie Sie gesagt haben, haue ich mir noch eins auf den Kopf. Du bist, du tauchst nichts, das ist es mal wieder, du reagierst nur mit Angst. Statt immer diese Gedanken weg, Herr, ich will jetzt nicht hier wieder mit negativen Gedanken kommen. Mit dir wage ich ein neues. Mit dir fange ich ein neues Gespräch an. Mit dir suche ich eine neue Wohnung. Das heißt, die Blickrichtung in das Positive. Aber wie gesagt, ich möchte das gerne auch als Therapeut sagen. Fällt mir nicht so ganz leicht, weil manche Christen Schwierigkeiten haben, auch Medikamente zu nehmen. Gott hat Ärzte geschaffen, Gott hat Medikamente gegeben. Und gerade bei den Negativdenkern, da kann oft etwas Depressives im Hintergrund sein. Das wird ja auch vererbt. Von daher dürfen wir und können wir Aufheller, wie die Dinger ja wohl dann heißen, auch nehmen, damit unsere Stimmung aufgehellt wird und wir auch bis in den Glauben hinein positiver die Dinge angehen können.
Ja, Frau Fockinger. Und da fällt mir auch noch etwas ein, was Herr Rute im Vorgespräch hatten wir es nämlich davon, auch von einem Gleichnis oder Jesus ist mit den Jüngern auf dem See.
Ja.
Und das ist mir auch so eindringlich und eindrücklich noch geblieben. Vielleicht
ich würde es gerne auch nochmal von mir sagen, dass ich finde dieses Beispiel wunderbar. Der gute Petrus war ja ein sehr schneller, ich will nicht sagen Vorlauter, aber er war mit seinem Denken, mit seiner Zunge, zack, war er dauernd so da. Sie sitzen auf dem Wasser im Boot und haben alle Angst, die Jünger. Und dann kommt früh am Morgen Jesus ihnen auf dem Wasser entgegen. Und der Petrus wieder als erstes ist beglückt, ist begeistert, nachdem er erst riesige Angst hatte und dachte, das wäre ein Gespenst. Und dann erkennt er aber Jesus und sagt, darf ich zu dir kommen auf dem Wasser? Und Jesus macht ihm Mut, ja, komm, Petrus. Und was passiert? Der gute Petrus schaut sofort nicht auf Jesus, sondern auf das Wasser und plumps weg ist er. Das heißt, also dieses Beispiel ist für mich so eindrücklich, würde ich sagen. Wo blicken wir hin? Und glauben Sie es mir, Das geht mir genauso. Ich erzähle das jetzt so positiv. Ja. Es gelingt mir auch nicht immer, jetzt nur auf Jesus zu schauen. Nein, dann gucke ich auch auf die Probleme. Nur sofort verstärken sich die Dinge und ich sacke weg. Ich versinke, wenn ich das Bild jetzt nehme, im Wasser oder in meinen Problemen. Insofern, wie gesagt, wohin blicken wir? Und das Thema ja Blickpunktwechsel.
Ja, ich bin ja auch ein Christ, wisst ihr, ich gehe immer in Kirche und ich bin auch am christlichen Sein und trotzdem immer dieses Absacken.
Ja. Ja.
Dieses Absacken und immer wieder rufe ich bei Leuten an und Menschen mit Wohnungen und dann mache ich wieder den Rückzieher.
Ja.
Das ist immer der gleiche Kreislauf. Wenn mich jemand stört, wenn mir irgendjemand stört im Haus auch nachts, dann mache ich da auch noch dran rum. Es ist immer das Gleiche.
Ja, aber kein Vorwurf. Ich habe die Möglichkeit, ich habe es heute wieder neu gehört, ich will nicht in diesem Kreislauf stecken bleiben, dass ich mich dann auch noch selber fertig mache, was sehr viele tun. Ich kenne das auch, dass man sich dann noch einen auf den Kopf haut und sitzt erst dann so richtig in der Tinte drin, weil wir uns selber kaputt gemacht haben und der Teufel lacht sich eins ins Fäustchen. Das muss ja nicht sein.
Diese falschen Selbstvorwürfe. Ja. Das ist wahrscheinlich ganz schlimm. Und wenn Sie sich aber vielleicht auch sagen, ich habe viele Energien und mir fällt vieles auf, ich bin ein sehr aufmerksamer Mensch, vielleicht auch ein sehr sensibler Mensch. Mhm. All das, diese ganzen Kräfte, die Sie aber auch dafür zur Verfügung haben, die können Sie auch, aber für auch die positiven Kräfte, die können Sie dafür genauso haben und dafür sind Sie dann genauso gut. Also es ist nicht von sich aus schlecht, so wie Sie sind. Und ja, vielleicht hat Ihnen das ein Stückchen weitergeholfen. Ich wünsche Ihnen jedenfalls Gottes Segen.
Ja, und vielen
Ihnen
Dank.
Alles Gute, Frau Frockinger.
Herr Rute und Ihnen auch.
Vielen Dank. Auf Wiederhören. Frau Kiesiel aus Nordrhein-Westfalen hat sich gemeldet. Ja, ich höre Sie schon. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich bin dem lieben Gott sehr dankbar, dass ich mit Ihnen über mein Problem sprechen darf. Ja, es ist Folgendes, ich bin schon seit drei Jahren schon berentet wegen meiner Depression. Mhm. Und jetzt seit Januar hat mein Sohn sich tätowieren lassen und er hat erkannt, dass es nicht auf seinen Körper gehört. Und seitdem hat er auch starke Depressionen. Was ich jetzt bei ihm sehe und merke, dass es vielleicht nicht nur dieses Tätowieren ist. Das ist, weil er ist jetzt schon bei der Lasertherapie. Das heißt, es wird weniger, aber er ist sehr depressiv. Er weint oft, er ruft mich nachts an, er weiß nicht, wie weiter. Und ständig dieses Hintergedanke, warum hast du das getan? Er ist auch zum Glauben mehr gekommen, aber immer wieder, da hapert es auch, immer wieder. Und manchmal beten wir zusammen, Rosenkranz, durch Telefon, weil wir wohnen ein bisschen auseinander. Dann geht es ein bisschen besser, aber das ist immer diese Negative, sagte, das ist ständig bei mir. Das ist wie ein Gift, das einmal gespritzt ist, es läuft ständig. Und ich weiß es nicht, ob er auch vielleicht ob Depression ist ansteckbar.
Ja, aber das soll mir was vererbt hat. Also wir müssen das einfach ganz klar sehen. An der Stelle müssen wir ganz nüchtern bleiben. Und gerade weil Sie darüber sprechen, ich erwähne mal den berühmten Anselm Grün. Der hat ein wunderbares Buch geschrieben. Vielleicht lesen Sie das auch mal. Das hat den Titel, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, Durch die Depression hindurch. Und das ist genau unser Thema, auch dieser Blickpunktwechsel. Die Depression ist da. Die kommt auch immer mal wieder in unserem Leben, mal stärker, mal weniger stark, genau wie Sie schildern. Und dann kommen auch die Schuldgefühle. Er hat, wenn ich das richtig gehört habe jetzt, sich tätowieren lassen und kriegt Schuldgefühle. Jetzt einfach immer wieder auch neu zu sagen, leichter gesagt als getan, Herr, das war vielleicht nicht in Ordnung, aber du liebst mich trotzdem, auch wenn ich tätowiert bin und wenn die auch so schnell nicht weggehen oder auch wegmachen lassen kann, mit dir lebe ich und schaue jetzt in eine neue Möglichkeit. Nicht immer wieder nur auf das Negative, nicht nur auf Versagen, nicht nur auf die Bedrückung schauen, sondern immer wieder, das geht wie ein roter Faden durch unser Gespräch durch, wo sind Möglichkeiten, die ich noch machen kann? Auch wieder, ich sage es, weil ich nicht weiß, ob Sie Tabletten nehmen oder auch für den Sohn, mal zu gucken, was kann mir auch medikamentös zusätzlich neben dem Glauben helfen. Ich nehme auch die Tabletten aus Gottes Hand und sage, Gott hat Ärzte geschaffen, er hat diese Medikamente geschaffen. Wir beten und probieren hier eine Hilfe.
Aber das wird bei ihm manchmal so, der fällt so tief und er weiß nicht warum. Da sagt er mir auch, Mama, warum hat mich das wieder so erwischt? Er hat nicht viel darüber gedacht.
Ja, und trotzdem sagt er, das ist wie ein Bumerang. Ich würde es nochmal so sagen, aus jeder Kleinigkeit oder anders noch schlimmer ausgedrückt, wir machen, das macht der Depressive gerne, aus Mücken Elefanten. Mhm. Und das ist einfach so. Warum? Ja, das ist das Krankheitsbild und von daher können wir uns nur überlegen, wie gesagt, ich habe ein paar Dinge genannt, auch unter Umständen das Buch Anselm Grün, ein katholischer, bewusster, feiner Christ, der sich Gedanken gemacht hat, vielleicht finden Sie wieder ein paar neue Möglichkeiten, ein paar neue Wege, die Ihnen Kraft geben, auch dem Sohn. Beten ist wunderbar. Sie haben es ja auch gemerkt, dass es dann eine Zeit lang wieder geht es gut, aber dann kommen die alten Gedanken wieder. Leider ist es so.
Wir waren schon sogar bei einem Priester, der hat Exorzistengebete gemacht und das hat ihm auch geholfen.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist, der ist so ein bisschen labiler Mensch. Der fällt schnell wieder in den Loch wieder. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ich vielleicht, meine Depression hat er vererbt.
Ja, das kann sein, aber machen Sie sich bitte nicht die Gedanken. Das kann sein, nicht wahr? Nur, was machen wir beide? Wir versuchen, so gut wie es ist, mit diesen Negativgedanken fertig zu werden. Immer auch das Bild. Ist wieder das Glas halb voll, halb leer? Oder könnte es nicht halb voll sein? Was sehe ich? Ich bin für meine Deutung auch verantwortlich und ich kann mir immer wieder in der Kraft Gottes diese neue Blickrichtung schenken lassen. Aha, da ist es mal wieder. Du siehst es wieder völlig negativ. Muss das sein? Nein, Herr, es muss nicht sein.
Ja, und der Glaube, der soll zur Freude auch anleiten. Manchmal habe ich auch das Gefühl, der christliche Glaube, wenn er dann vielleicht ganz jung erworben wird, dass er manchmal mit übertriebenen Schuldgefühlen und Vorwürfen einhergeht. Mhm. So ist es vielleicht aber gar nicht gemeint. Ja, Fehler machen wir alle und manches, manchmal muss man ein bisschen nüchtern einfach bleiben und frohgemut sein. Jeden Tag ist uns von der Bibel her auch zugesprochen freudig. Und das andere können wir auch einfach mal beiseite lassen. Jeden Tag machen wir Fehler und die sind vielleicht auch gar nicht so schlimm im Angesicht der Liebe Gottes. Ist dann nicht so dramatisch, wenn man mal dies oder jenes gemacht hat. Entscheidend ist ja, dass man dann wieder den Blick zu Jesus wendet. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Gottes Segen und alles Gute, Frau Kiesel.
Herzlichen Dank, Herr Gott. Alles Gute auch.
Dankeschön. Aus Allensbach hat sich Frau Altmann gemeldet. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Mein Name ist Altmann. Ich möchte mich erst einmal bei Radio Horeb bedanken. Ich bin seit einem Jahr Hörerin. Und mich hat es sehr angesprochen mit dem See, mit dem Petrus. Ja. Und bei mir persönlich ist es so, ich möchte dem Herrn Rothe auch danken. Ich bin seit 25 Jahren trockene Alkoholikerin und lebe in dem 12-Schritte-Programm. Und es ist dieser Blickpunktwechsel. Ja. Ich habe schlimme Dinge erlebt und ich habe selbst erfahren, der starke Gott kann uns stärker machen als die Umstände, in denen wir stehen. Ja. Und ich möchte jedem Mut machen, auch den Sexsüchtigen, dass man da rauskommen kann, wenn man den ehrlichen Wunsch hat, zu genesen.
Ja.
Und ich möchte einfach meinen Dank sagen, weil ich auch Post-Abortion-Syndrom-Heilung erfahre, dass es so wunderbar ist. Also wir in den AA sagen, Gott macht aus der dunklen Vergangenheit. Das ist für ihn ein wertvoller Besitz, da macht er Licht.
Ja.
Und ich möchte es auch, also Depression ist wie eine Droge. Das geht immer weiter runter und es gibt einfach diese Genesung. Und Jesus hat mich sozusagen durch dieses 12-Schritte-Programm gefunden. Und ich kenne mich bei Viktor Frankl gut aus. Das hat mir immer so geholfen, diesen Sinn im Leben finden, dass auch ich, jetzt so wie jetzt hier am Telefon, einfach eine Botschaft weitergeben darf. Jesus lebt und Gott ist da und er hilft. Er hilft wirklich. Das ist kein Todesgerede. Das ist meine ganz persönliche Erfahrung.
Wunderbar, dazu haben wir nichts zu sagen. Das können wir nur bestätigen. Finde ich wunderbar, Ihre Botschaft.
Vielen Dank. Ja, vielleicht auch ganz
Danke.
wichtig, eben diese Nuance. Vielen Dank, Frau Altmann. Ihnen alles Gute.
Danke.
Und ich habe das auch aufgenommen. Sie haben gesagt, wenn man den ehrlichen Wunsch hat zu genießen, ja, wir dürfen das Leben genießen. Wir sind
ja
nicht immer nur verdammt zu Schuldgefühlen und zu Vorwürfen und zu Selbstzerknirschung und zu Selbstzweifeln. Und ich glaube, das scheint auch ein bisschen eine Krankheit der Zeit und der Moderne zu sein, wo sich vielleicht da einer ins Fäustchen lacht, wenn wir uns immer so leicht in dieses negative Fahrwasser auch begeben. Und die Umstände, die sind wirklich so, dass wir das tagtäglich tun können. Wir finden genug, worüber wir auch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen können, auch in dem eigenen Leben und in dem eigenen Befinden.
Ja, und nicht mit der Krankheit hausieren gehen, das gräbt einen noch tiefer in den Treibsand.
Genau, ha, genau.
Vielen Dank. Alles
Danke.
Gute, Frau Altmann.
Danke.
Und ich hoffe, es haben auch viele gehört, das, was die hier gesagt
Danke.
Haben.
Danke, danke.
Auf Wiederhören. Ja, und es hört auch gar nicht auf, der Ansturm. Aus nächstes Frau Hempel aus Frankfurt. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich möchte keine Frage stellen, sondern ich möchte sagen, ich komme auch aus einer christlichen Familie. Und schon von Kind auf an habe ich auch, weil wir vier Pastoren in der Familie haben, diese Streitgespräche. Einer hatte die Aussage über Petrus, einer über Markus und so. Und plötzlich habe ich bemerkt, als kleines Kind schon, mein Gott, warum sind die so hitzig, die Leute, ja? Warum gehen sie so die Themen an? Und dann habe ich mich schnell verkrochen. Und ich war immer so ein Mensch, schon von Kind auf an, dann bin ich in den Schrank. Und da habe ich gedacht, wenn die Oma kommt, dann wird alles wieder gut, ja? Und jetzt zum Beispiel, wenn ich Schwierigkeiten habe, dann sage ich, Gott, sprich nur ein Wort und meine Seele wird wieder gesund. Und in dem Moment lasse ich alles fallen und sage mir eigentlich, was soll das eigentlich? Du machst dir Sorgen irgendetwas und es hat gar keinen Grund, dass die sind so hitzig, ja? Und sie sind so feurig in ihrem Sagen. Und ich meine, auch diese Menschen können Fehler machen, auch Therapeuten. Denn ich habe auch Therapeuten kennengelernt, die so unterschiedlich ihre Sachen angehen. Aber ich hatte zum Glück sehr, sehr gute Leute, die dann auch mit mir gesprochen haben und sich gefreut haben. Was ich als Beitrag nur geben kann, das ist, man sollte eben, wenn man ein Christ ist und wirklich glaubt, dann auch dieses Fest in sich verankern. Dann können draußen regnen, schneien und stürmen. Aber in dem Moment, wo ich das sage, bin ich ruhig und meine Seele wird wieder gesund. Ja? Und das möchte ich sagen. Das ist mein Beitrag. Und ich freue mich natürlich, dass es die Sendung Horeb gibt. Und dass es auch sie gibt und dass man diese Mühen dann weitergeben kann. Denn das ist doch auch eine Freude für Sie und für den anderen.
Ja. Schön, Frau Hempel, vielen Dank.
Kann man auch nur so stehen lassen. Wunderbar.
Ja.
Wunderbar. Wie man widerstandsfähig wird. Dankeschön für Ihren Anruf, Ihren Beitrag. Ihnen alles Gute.
Ja.
Auf Wiederhören nach
Dankeschön.
Frankfurt.
Ihnen auch. Danke.
Dankeschön. Eine Frau aus Landau hat sich gemeldet, mit der ich jetzt verbunden bin. Ich höre Sie.
Ja, guten Tag. Ich hätte auch gerne einen Beitrag gesagt aus eigenem Erleben. Und zwar habe ich mal eine Predigt gehört über Gut und Böse. Ich bin evangelisch und habe den Pfarrer dann angerufen. Und der hat eigentlich das angesprochen, was mich immer wieder bewegt, mit dem Gut und Böse, diese Spannungen auch. Ich möchte eigentlich das Gute ja, also den Weg. Und es als ob immer etwas dazwischen funkt. Und ich habe zu dem Pfarrer gesagt, das ist lästig. Das ist also wirklich unangenehm auch und so, diese Einwirkungen. Und da hat er gesagt, ja, aber, und er hat mir gesagt, meinen Weg, wo ich mich an Gott wende, in die gute Richtung, diese gehen will, bleiben Sie dran oder daran bleiben. Und das ist mir ein Stichwort geworden, dass ich mich nicht unbedingt ganz schnell ablenken lassen, sondern ich denke dann eigentlich, was ich möchte, welchen Weg ich gehen möchte. Und er sagte mir, dranbleiben. Und dieses Wort beschäftigt mich immer wieder schnell und das hilft mir, einfach nicht gleich darauf einzugehen, auf diese Einflüsse von außen. Das war mein Beitrag.
Ja. Auch vielen Dank. Es macht wieder diesen Blickpunktwechsel deutlich.
Ja.
Dranbleiben.
Ja.
Ich könnte wieder das Beispiel wieder von Petrus nochmal aufgreifen, nämlich dranbleiben, auf Jesus schauen.
So.
Und nicht auf das Wasser, auf die Schwierigkeiten, auf die Probleme, die machen mich verrückt.
Ja.
Nicht dranbleiben auch am Wort Gottes.
Ja.
An seiner Botschaft, an seiner Vergewisserung. Und es sind, das ist nun mal leider so, dass immer wieder auch Ablenkungen kommen, Versuchungen kommen, alle möglichen Dinge, die uns von diesem festen Glauben abbringen wollen. Das ist unser Leben. C'est la vie, das ist das Leben, müsste man sagen.
Ja.
Und das müssen wir hinnehmen. Aber vielen Dank für das Wort.
Ja.
Dranbleiben. Wunderbar.
Und, ja, und ich bedanke mich für Ihren Beitrag.
Vielen Dank auch für den Ihrigen. Auf Wiederhören nach Landau.
Ja, danke.
Und es geht weiter mit einer Hörerin aus der Nähe von Bamberg. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Also ich wollte auch mal aus eigener Erfahrung etwas sagen, dass ich, also erstmal grundsätzlich, Gefühle werden ja auf dem Mutterleib schon grundgelegt. Wenn die Mutter depressiv ist, da, also ich finde ein wichtiger Aspekt, den man unbedingt nennen sollte. Und auch in der kleinen in der Kindheit. Und ich muss sagen, ich war da auch sehr geschädigt und konnte nie überhaupt nichts Positives, nie was Positives sehen, weil ich eben da sozusagen durch die Hölle gegangen bin. Aber ich habe jetzt gelernt, immer zu sagen, Jesus, ich vertraue auf dich und zwar gegen meine Gefühle.
Mhm.
Und dadurch muss ich sagen, erfahre ich, wie dieses Vertrauen wächst. Also wirklich, meine Gefühle sind oft noch also ganz woanders. Aber ich sage einfach, Jesus, ich vertraue auf dich. Und das wollte ich einfach weiter empfehlen. Und dann wollte ich noch hinweisen auf unsere neue Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen. Die hat gesagt, es gibt keine Krankheit, gegen die Gott nicht ein Kraut hat wachsen lassen. Es gibt auch ein wunderbares pflanzliches Mittel gegen diese Gedanken. Und das kann man jederzeit beginnen, absetzen, ohne Nebenwirkungen und ohne Entzugserscheinungen. Und das hilft mir auch immer, wenn ich wirklich mal etwas brauche. Fenchel-Balsam-Tropfen heißen die. Und dann gibt es nach Hildegard auch frohmachende Nahrungsmittel. Sie hat ja das von Gott alles geoffenbart bekommen. Zum Beispiel Dinkel und Fenchel. Es gibt also mehrere verschiedene frohmachende Nahrungsmittel. Da wollte ich auch nochmal darauf hinweisen. Wer möchte, kann sich ja da mal erkundigen bei Fachleuten. Das war mein Beitrag.
Ja, das stimmt.
Ja, auch vielen Dank. Es ist also, das geht bis in die Ernährung, glaube ich, ganz fest, was Hildegard von Bingen da gesagt hat. Da ist bestimmt manches dabei, was dem Menschen weiterhilft. Dass manches auch überzogen ist, das wissen wir auch alle miteinander, aber dass es eine ganze Reihe auch Medikamente bzw. Lebensmittel gibt, die hilfreich sind, auch mit den Gedanken, Gefühlen zu verstärken. Es war auch wiederum ein Gedanke, eben dranbleiben, würde ich jetzt heraushören, auch von dieser Dame, die sich da eben gemeldet hat, dranbleiben mit dem Vertrauen auf ihn und nicht immer sich wieder von den negativen Dingen einfangen und fesseln lassen.
Eben auch nicht diese Frage stellen, warum gerade ich, warum hat es mich erwischt, warum bin ich vielleicht so belastet, warum habe ich diese Krankheit? Sondern trotzdem diese Ausdauer zu haben und trotzdem zu sagen und vielleicht auch gerade deshalb will ich dem entgehen, will ich auf Gott schauen, will ich auf das Vertrauen und auch auf das schauen, was mich froh machen kann.
Ja.
Und wo auch diese Erfahrung des unbesiegbaren Sommers in mir steckt.
Ja, genau.
Eine weitere Hörerin aus Winsen darf ich begrüßen.
Ja, hallo. Ich wollte nur gerne sagen zu der eine Hörerin, die da angerufen hat, wo ihr Sohn so depressiv ist. Ne?
Ja.
Da wollte ich auch, also ich war an sich schon immer ein fröhlicher und positiver Mensch. Im Laufe der Jahre bin ich irgendwo in Depressionen reingeritten durch Osteopathie, Homöopathie und was weiß ich was, diese Behandlungen. Und dann hatte ich Schlafstörungen, seelisches Leiden, Angstzustände und alles, war dabei aber auch beim Exorzisten. Und vor allem, was sehr wichtig ist, Rosenkranz beten. Wie sie sagte, die Hörerin, dass sie mit dem Sohn am Telefon Rosenkranz betet. Und das ist sehr wichtig, weil das hat mich auch aus den Depressionen ohne Medikamente rausgeholt, dass ich wieder nach vorne gucken kann. Und Und egal, es gibt Tage, wo es einem schlechter geht, dann sofort zu Jesus und sofort vertrauen. Und ich sage immer, Jesus, du bist da, ich weiß es und ich vertraue auf dich, du bist das Licht. Und das Licht verscheut jede Dunkelheit. Ja. Und dann Rosenkranz beten und es hilft. Man muss da dran, ganze Zeit dranbleiben. Ne? Ja. Und es wird mit der Zeit immer besser und immer besser. Und was auch sehr gut hilft, das ist diese Litanei zu allen Heiligen. Ne? Jeden Tag, also auch. Also da ist Schutz ohne Ende, was wir eigentlich haben. Man muss es nur ansprechen, man muss es nur beten.
Also vieles ist einfach schon da. Und
es ist wie ein roter Faden, waren jetzt mehrere. Wenn ich also die Linie suchen würde, würde ich immer das Wort dranbleiben, dranbleiben, würde ich nennen. Das ist der rote Faden, der durchgeht. Wunderbar, das ist aber auch der Blickpunktwechsel, nicht auf die Probleme allein schauen, auf die Missstände, auf die Pleiten, auf die Krankheit, ja, auch die Krankheit, sondern dieses Dranbleiben auf ihn, eine wunderbare Hilfe im Leben.
Und eben, was hat uns Gott gegeben, auch schon als Schutzmechanismen, ob das jetzt die Heiligen auch sind, die wir auch wirklich mal dann um Schutz bitten dürfen und ob es auch Nahrungsmittel sind, die auch eine frohmachende Energie in sich tragen, ohne dass wir es übertreiben, aber einfach das so annehmen, dankbar annehmen und auch wahrnehmen. Ja, vielen Dank und auch Ihnen alles Gute. Eine letzte Hörerin, dann wollen wir vielleicht auch noch mal kurz ins Gespräch gehen, Frau Bayer aus München.
Grüß Gott zusammen, wie Sie hören, bin ich also noch krank, aber das bezieht sich nur noch auf meine Stimme, dass man es hört. Man sieht mir überhaupt nichts mehr an. Ich wurde vor einigen Jahren krank. Ich hatte ein Virus im Kopf, war damals vollständig gelähmt, konnte gar nichts mehr sprechen. Und dazu kommt dann auch noch der Verlust jeder finanziellen Sicherheit. Ich verlor mein Haus, eine Riesenkatastrophe, und ich war damals leider nicht gläubig. Ich dachte so, jetzt ist alles aus, du magst nicht mehr leben, so funktioniert nicht dein Leben. Erstmal schon während der Krankheit, nachdem ich gelähmt war und mein Kleinkind zerstört war oder ist, hieß es, ich sei nicht mehr lebensfähig. Und damals schon dachte ich konnte ja nicht sprechen, es lief in meinem Gehirn ab. Und ich hatte Gott sei Dank die Hilfe von oben gleich, wo jemand zu mir sagte, du stirbst nicht, du wirst leben. Und das gab mir dann so eine Kraft. Und auch später immer wieder, und da kann ich Ihnen nur beipflichten, der Blickpunktwechsel ist so entscheidend. Ich führe so ein schönes Leben heute, mir geht so dermaßen gut. Erst gestern hatte ich wieder so eine schöne Beichte. Ich kann nur sagen, Mai, gar nicht immer diese depressiven Gedanken zulassen, sich rausreißen und auf das Schöne blicken und auf die Ressourcen, die man hat.
Genau, ressourcenorientiert. Frau Bayer, toll, dass Sie uns auch dieses Zeugnis hier heute geben.
Ja, vielen Dank.
Ja,
ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute.
Auch Ihnen alles Gute und Gottes reichen Segen.
Ihnen auch danke, Wiederhören.
Auf Wiederhören nach München. Alles Gute, Frau Bayer. Ja, das war jetzt eine ganze Reihe von Anrufern. Und ja, immer geht es um die Frage, Sie haben das genannt, Blickpunktwechsel. Wir hatten es eben, die Begebenheit der Jünger auf dem See, Petrus, der zu Jesus über das Wasser wandeln will. Aber dann in dem Moment, wo er in das Wasser hineinschaut, da verliert er jedes Vertrauen. Da kommt die Angst und alles wird übermächtig und Jesus kommt gar nicht mehr in den Blick. Und in dem Moment droht er unterzugehen, wenn Jesus ihn eben da an dieser Stelle dann auch nicht retten würde. Ja, es sind noch viele Dinge, die Sie natürlich auch in Ihrem Buch ansprechen, ob es um die Gelassenheit geht, um die eigene Unzufriedenheit. Ich denke, was man jetzt auch aus den Hörern heraushört, oder auch um diese immer wieder Spirale des negativen Denkens, weil ganz unabhängig, ob es um Menschen geht, die wirklich eine klinische Depression haben oder um Schwermütige oder um Menschen, die einfach auch leicht in depressive Verstimmungen kommen. Ich denke, da kann man doch schon auch immer wieder sagen, ja, was ist wichtig, was haben wir in der Hand, wie können wir die Dinge bewerten, wie können wir vielleicht uns auch von den überhöhten Ansprüchen, die wir dann vielleicht auch oft haben, heilen lassen, dieses Alles- oder Nichts-Denken, wie Sie es nennen, oder immer zu meinen, ja, oder daran zu leiden, dass es eben auch das Böse in der Welt gibt oder alles, was eben schlecht ist, damit nicht klarzukommen. Ja, vielleicht abschließend einfach diese Frage, Herr Rute, was raubt uns eben heute vielfach unsere Kraft und wo liegt unsere Kraftquelle?
Ja, wir brauchen, ich sag's mal auch mit einem Wort, spricht sich so leicht aus und ist so schwer zu leben, wir kriegen Gelassenheit. Ich selber habe auch kein Patentrezept dafür, denn jeder muss seine Seelenkraft entwickeln mit Gottes Kraft. Jeder hat einen anderen Blickpunkt entwickeln, um diese Gelassenheit zu bekommen. Denn die Resilienz ist ja einfach die Kraft, die wir eine Widerstandskraft entwickeln können, die Gelassenheit hervorbringt. Wir leben in einer Zeit, wo wir eben nicht gelassen sind. Es gibt einen schwäbischen Theologen, Christoph Oettinger, der hat ein wunderbares Wort gesagt, das macht das deutlich. Es ist nicht nur ein Wort, es ist im Grunde ein Gebet. Herr, gib mir Gelassenheit. Ja, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, und den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Finde ich großartig. Nochmal, Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Ganz bestimmte Dinge, Krankheiten, unter Umständen auch anlagebedingt, kann ich nicht ändern. Aber den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit zwischen diesen zu unterscheiden. Dieses Wort haben meine Frau und ich auf dem Flur hängen und wir sehen es also jeden Tag. Und von mir nochmal ein ganz kleines Beispiel, was uns auch aufrecht erhält, uns beide, was wir vor einigen Jahren erlebt haben, liegt mir sehr am Herzen. Wir waren zu Weihnachten bei meiner Mutter, sie lebte noch, und sie hatte zu Weihnachten eine fantastische Couch geschenkt bekommen. Und dann passiert meiner Frau etwas ganz Schreckliches. Sie hantierte mit heißen, brennenden Kerzen herum. Und auf einmal, wir redeten irgendwie miteinander, sie guckte woanders hin und dann floss dieses heiße Wachs auf diese neue, wunderbare Couch. Alle beide entsetzt. Ja, das, was, wie sagen wir es Mutter? Mutter war draußen. Und wir haben überlegt, Mensch, erst mal zudecken und dann, ja, aber das bringt ja nichts. Und dann kam sie rein und meine Frau nimmt meine Mutter in den Arm und sagt, Mutti, mir ist was ganz Furchtbares passiert, schau dir das mal an. Und dann sagt meine Mutter den Satz, das, Charlotte, heißt meine Frau, das ist doch nur ein Weltschaden. Also dieses Wort, das läuft durch unser Leben seit vielen Jahren mit, dass wir uns immer wieder sagen, ja, das ist doch nur ein Weltschaden. Sicher, wenn man sich das vorstellt, gerade zu Weihnachten eine neue Couch steht da und jetzt passiert einem diese Dummheit oder wie man es immer bezeichnen will. Aber jetzt dieses Wort von Mutter, das läuft nach Charlotte, das ist doch nur ein Weltschaden. Weg den Blick nur von der schrecklichen Situation, sondern der Blick, wo ist eine neue Möglichkeit, wo können wir einen neuen Sinn, eine neue Ressource, einen neuen Blickpunkt wechseln oder, wie wir es in einigen Beispielen eben gehört haben, dieses Dranbleiben. Wunderbar an ihm, nämlich an unserem Herrn, der uns die Kraft und die Hoffnung gibt, diesen Blickpunktwechsel zu machen.
Ja, sehr schön. Und das zeigt ja dann auch wieder, es braucht eben auch diese Stabilität, es braucht die Ausgeglichenheit, es braucht die seelische Stärke. Und dieses schöne Gebet, was Sie gerade zitiert haben, da schreiben Sie auch davor, wir Ruhelosen und völlig in Anspruch genommenen, wir brauchen eben Gottes Geist, der unsere Maßstäbe zurechtrückt und der uns Kraft verleiht, gegen den Zeitstrom zu schwimmen. Ja, gerade diese Maßstäbe, manchmal sind sie vielleicht völlig überhöht, wir haben vielleicht völlig überzogene Ansprüche und deshalb können dann solche Begebenheiten, wie Sie sagen, Mensch, das gerade hat man sich was Neues angeschafft, dann kommt in Ihrem Fall oder in dem anderen Fall kommt ein Kind und es passiert was und es ist sozusagen, es ist nicht mehr makellos.
Ja.
Aber Sie sagen ja auch an anderer Stelle, genau diese Überansprüche sind ja auch Pflastersteine auf dem Weg zur Hölle.
Und ganz genau.
Das ist sehr eindrücklich, wenn man das mal so sich
Also ich habe es in einem Buch vor vielen Jahren zum ersten Mal gelesen, Alles oder Nichts. Das ist ein Buchtitel von einem Psychoanalytiker, der ist kein Christ, aber das, was er gesagt hat, ist richtig. Je höher meine Ansprüche, desto tiefer der Fall. Das ist etwas, das habe ich mir so angewöhnt, auch immer wieder den Leuten, die zu mir kommen, deutlich zu machen, je höher unsere Ansprüche, desto tiefer der Fall, weil die Enttäuschung umso größer ist. Wer, sagen wir mal, einen Anspruch hat, dürfen wir denn keine hohen Ansprüche haben, aber sicher, ich darf sehr hohe Ansprüche haben, nur wenn es mir so nicht gelingt, diese Ansprüche zu erfüllen und ich werde unzufrieden. Ja, das ist, ich habe mir angewöhnt zu sagen, dieses Alles-oder-Nichts-Denken ist teuflisch. Ich bin ja noch im Dritten Reich groß geworden. Ich habe den Hitler ja mit dieser Verrücktigkeit erlebt. Wollt ihr Butter oder Kanonen? Alles oder nichts? Tod oder Sklave? Verstehen Sie, diese irrsinnige Gegenübersetzung, dieses Gegenübertreten von alles oder nichts, das ist eine furchtbare Angelegenheit und immer da sind die Ansprüche zu hoch. Das heißt, wir dürfen hohe Ansprüche haben, keine Frage. Wenn sie uns aber nicht gelingen, und das ist die Kunst, dann zu sagen, es klappt noch nicht, probier es weiter. Und wenn du dann diese hohe Grenze nicht erreichst, sei zufrieden mit dem, wie es ist. Als Christ kann ich immer wieder nur sagen, ein Wort kommt aus der Therapie, ich könnte es aber auch christlich nennen, von einem meiner Lehrer damals, Professor Dreikurs, er war bestimmt kein Christ, aber das Wort, so wie wir sind, sind wir gut genug. Nicht gut, der Mensch ist nicht gut, aber wir sind gut genug in den Augen unseres Herrn. Da reichen wir aus, nicht nur, wenn wir das Höchste und Beste erreicht haben. Nein, so wie wir sind, mit unseren Fehlern, mit unseren Macken, mit unseren Schwierigkeiten, mit unseren Schwächen, die gehören dazu. Es ist das nicht toll? Er hat uns lieb. Auch das ist ein Blickpunktwechsel. Wenn uns das gelingt, das zu glauben und hinzunehmen, und das andere Wort hat mir imponiert, nehme ich sehr mit aus diesen Gesprächen, dranbleiben.
Also der Schlüssel für eine Gesinnungsänderung, wie Sie sagen, so wie du bist, bist du gut genug, und das aus dem Herzen und auch Christus her, sich immer wieder jeden Tag neu zuzusagen. Und dann schreiben Sie auch eben, wer Christus gehört, der muss eben auch nicht mehr alles aufbieten, um in dieser Welt zu gelten. Er darf sich einfach annehmen, wie er ist. Er darf Ja zu sich sagen. Ohne Einschränkung kann ich mich erst einmal akzeptieren und muss keinem ethischen Idealismus frönen. Und wenn es dann nicht klappt, dann wird es ein Pflasterstein zur Hölle. Nein, erst einmal diesen Zuspruch, ich bin so, wie ich bin ich erst einmal gut und darf mich
gut
freuen.
Genug, nicht, also nicht gut, Gott allein ist gut, ja, das ist diese feine kleine Korrektur, aber gut genug, ich reiche aus. Ich war Lehrer, wie oft haben wir über Noten gestritten, ja, dann sind da Kinder, die wollen also nur, wollten eine 1 anstreben, kriegen eine 2, haben geheult. Andere Kinder, ich habe es erlebt, erwarteten eine 4, mehr nicht, kriegten eine 3. Die haben sich in den Armen gelegen und waren glücklich. Und da wird es deutlich, es reicht aus, es genügt. Und nicht immer nur das Allerbeste, Note 1, Note 2. Alle die das nicht kriegen, weinen.
Ich war Dozent viele Jahre für Psychologie und Pädagogik, habe ich es erlebt. Ich habe immer die weinenden Menschen erlebt, wenn sie diese hohen Ansprüche hatten und es ging dann nicht ganz so, wie sie sich das gedacht hatten. Es genügt, es reicht aus. Wunderbar.
Genau, und damit wollen wir auch diese Sendung hier heute schließen. Was meine Seele stark macht, mit Resilienz das Leben meistern. Herr Rute, ich danke Ihnen ganz herzlich und einen Satz möchte ich noch mit ins Reisegepäck oder für heute uns allen vielleicht geben, denn nichts kann den Menschen mehr stärken als das Vertrauen, das man ihm entgegenbringt. Richtig. Das macht ihn groß und das hat Paul Claudel gesagt, auch ein französischer Dichter und Diplomat. Und wenn wir heute damit anfangen, dann können wir vielleicht schon viel erreichen. Einfach mal uns was zutrauen, dem anderen was zutrauen und das macht richtig groß. Vielen Dank, Herr Rute, Ihnen alles Gute.
Bitte.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, grüß Gott.
Ja, wenn Sie weitere Fragen haben, Sie können sich informieren zu dem Buch, was meine Seele stark macht, auch über unsere Homepage unter www.hore.org. Im Tagesprogramm finden Sie weitere Informationen. Im Podcast können Sie sich diese Sendung noch einmal herunterladen. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen alles Gute, einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.